ans Ziel gelangt mit unserer zweiten Predigtreihe Insight. Wir haben sehr, sehr viele Teile gehabt und heute werden wir den letzten Teil des Matthäus 25 lesen über die Endzeitrede Jesu. Und ich lese aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 25 ab Vers 31. Und Jesus spricht: Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremdling, und wenn ich mal dieses Wort benutzen darf, das wir normalerweise in der ICB nicht benutzen, ich war Ausländer und ihr nahm mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Ausländer, als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gab mir nichts zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war Ausländer und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber ins ewige Leben. Das ist Gottes Wort. Liebt ihr unsere Endzeit-Reihe? Es ist so richtig harte Kost, nicht wahr? So richtiges Schwarzbrot. Da kommt keine gute Laune auf, oder? Das ist, heute haben wir wieder ganz viel über die Hölle und über das Feuer gehört. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war provoziert über diese Predigt. Ich war so richtig angestochen. Ich habe mich geärgert an dieser Predigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du jetzt so verschämt auf den Boden guckst. Für meinen Nachbarn vielleicht ist die Predigt, ne? Aber nicht für mich, Pastor, nicht wahr? Aber tatsächlich haben wir etwas gelernt in diesen Endzeit-Reihen. Wir haben jetzt eine sehr, sehr lange Zeit gehabt. Seit Silvester haben wir diese Reihe. Und wir haben gelernt, die fünfte Rede des Matthäus, die fünfte Rede von Jesus ist die Rede über die Endzeit. Und das ist sehr viel, was Jesus hier gesagt hat. Und wir haben gelernt, im 24. Kapitel sind die Warnungen Jesus über äußerliche Gefahren. Da sind ganz viele äußerliche Gefahren, die auf uns warten in der Endzeit. Falsche Propheten, falsche Christusse, dann Kriege und Kriegsgerüchte. Das ist das, was im Moment auf uns so einprasselt. Gefahren von außen. Aber dann seit ungefähr 3-4 Wochen haben wir Predigtreihen gehabt, die gingen um eine andere Herausforderung. Und zwar nicht die Herausforderung, die von außen auf uns warten und uns bedrohen, sondern eher Herausforderungen, die wir selber in uns haben. Denn dein Chef ist nicht deine größte Herausforderung. Dein Kollege ist nicht deine größte Herausforderung. Auch nicht dein Angestellter, sondern wer ist nochmal deine größte herausfordernde Person in deinem Leben? Ich selbst. Wow, herzlich willkommen. Nicht wahr? Und dann haben wir gelesen von dem bösen und dem guten Knecht. Und das bin ich, nicht wahr? Dann haben wir von Christine gehört, von den zwei tüchtigen und dem einen faulen Knecht. Und das bin ich. Letzte Woche haben wir von den fünf dummen und den fünf klugen Jungfrauen gehört. Und das bin ich. Ja, das war ein ganz leises Ich, aber ein ehrliches. Und heute lesen wir über die Schafe, die Gerechten, die belohnt werden, und die Böcke, die bestraft werden, und das bin. Das war noch leiser. Ja, und ich habe gedacht, ich wusste ja schon so am Montag, dass ich dieses Thema bekomme, ne? Über die Böcke und die Schafe. Und die Botschaft heute ist ja, wie können wir falsche Christen von echten Christen unterscheiden? Und der Titel heute lautet, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. An der Diakonie, an der Liebe zu den Armen, an der Liebe zu den Kranken, an der Liebe zu den, dieses Wort darf ich eigentlich normalerweise nicht sagen, weil wir sagen immer, das wollen wir eigentlich nicht sagen, das Wort Ausländer, aber da wir eine sehr anstrengende Woche nach uns hatten, in Deutschland und in den Medien, sage ich es jetzt mal ganz bewusst, an der Liebe zu den Ausländern werden wir erkennen, ob es wahre oder falsche Christen sind. Und so habe ich schon gezittert. Am Montag bin ich dann einkaufen gegangen, bin in den Supermarkt, unten in die Tiefgarage gefahren, habe dann endlich mal, weil ich fahre normalerweise nicht so spät zum Supermarkt, weil dann sind alle Parkplätze schon belegt, nicht wahr? Also bin ich gefahren und dann hast du das auch, wenn du bei Rewe dann einen Parkplatz suchst, dann bist du der Schnellste. Und dann habe ich noch einen erwischt, steigt aus dem Auto aus und neben mir, ganz im Dunkeln, sitzt ein Obdachloser. Und dann hat er gesagt, hast du mal einen Euro für mich? Und dann habe ich gesagt, weißt du Freund, ich kaufe dir lieber was ein. Und dann habe ich so an meine Predigt gedacht, habe ich gesagt, das ist bestimmt, Gott hat mir bestimmt den Obdachlosen in der Tiefgarage geschickt, damit du auch die Wahrheit predigst, nicht wahr? Und dann habe ich ihm ein schönes Putenbrötchen geholt beim Bäcker und Cola. Warum Cola? Weil ich gern Cola trinke, nicht wahr? Und dann noch KitKat. Ne? Warum KitKat? Weil ich gern KitKat. Und dann kam ich und habe gesagt, Herr, ich bin bereit für die Predigt. Habe ihm dann ganz stolz sein Putenbrötchen überreicht. Und dann hat er gesagt, Bruder, hast du noch eine Packung Zigaretten für mich? Und dann war in mir wieder das Herz zu. Ne? Und dann war ich so enttäuscht. Herr, ich habe mich geärgert über ihn. Ich habe gedacht, Mann, hätte er sich doch mal freuen können. Ne? Stattdessen schnort er mich für Zigaretten an. Das ist so das Problem mit uns, unser Herz. Ich habe dann auch so gedacht, na, vielleicht kann ich ja auch diese Predigt heute so auslegen, dass ich euch nochmal den Spendenbrief vorlese. Ihr habt ja alle, das möchte ich auch nochmal betonen, vielen Dank für eure Großzügigkeit in 2024, für jede kleine und für jede große Spende. Und ihr habt so viel bewegt und würde euch gerne nochmal, ich glaube, ich habe auch hier ein Foto von unserer Armenküche in Beirut, wie wir die Flüchtlinge im Libanon oder die Erdbebenopfer in Syrien. Das ist schon stark, was wir als kleine 60-Mann-Gemeinde bewegen. Und dann habe ich gedacht, ist das wirklich das Ziel dieser Predigt? Diese Predigt ist zu streng, oder? Dass ich uns allen so Honig ums Maul schmiere, was wir für tolle Spender sind. Ich glaube, das ist auch nicht der Sinn der Predigt. Oder soll ich so predigen wie einmal dieser Prediger, der zu uns in die Gemeinde kam und sagte, ihr habt zu wenig gespendet, ihr habt zu wenig gedient, ihr kommt alle in die Hölle, nicht wahr? Soll ich denn so predigen? Da habe ich gedacht, nee, das ist auch nicht die richtige Auslegung. Und deswegen habe ich mich für den dritten Weg entschieden. Und zwar möchte ich heute über das predigen, was beiden, sowohl den Gerechten als auch den Ungerechten, denen, die ein weiches Herz hatten und denen, die ein hartes Herz hatten, beide haben eins gemeinsam. Und darüber möchte ich heute sprechen. Beide haben Jesus nicht erkannt. Jesus sagt, was ihr den Armen getan habt, habt ihr mir getan. Was ihr dem Ausländer getan habt, den ihr aufgenommen habt, das habt ihr mir getan. Was ihr den Kranken getan habt, dass ihr sie besucht habt, ihr habt mich besucht. Und wenn du den Text aufmerksam gelesen hast, beide, sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten, sie haben Jesus nicht gesehen. Sie sagen, wann haben wir dich gesehen? Wo haben wir dich gesehen? Und ich möchte gerne heute darüber sprechen, wenn wir heute darüber sprechen, wie können wir als Kirche nicht nur überleben in der letzten Zeit? Und ich glaube, wer ein bisschen Nachrichten gesehen, ich weiß, viele von uns schauen gar keine Nachrichten mehr, aber wer ein bisschen die Nachrichten gesehen hat und gemerkt hat, wir leben in Zeiten, die sich radikal verändert haben in der letzten Woche. Und viele von uns haben Angst. Wie können wir nicht nur überleben als Kirche in der Endzeit, sondern wie können wir sogar ein Licht sein in der Endzeit? Dann ist es diese eine Sache, dass wir Jesus sehen. Dass wir Jesus erkennen. Das möchte ich dich heute fragen, gleich am Anfang der Predigt. Kannst du Jesus sehen? Kannst du ihn erkennen in dieser letzten Zeit? Wir könnten noch eine Predigtreihe halten, 3 Jahre lang, über alle Irrlehren, die es gibt, über alle falschen Religionen, über alle falschen Christusse, und wir werden nach 3 Jahren immer noch nicht fertig. Und soll ich dir sagen, wir werden immer noch in der Gefahr verführt zu werden. Weil wir werden nicht die Endzeit bestehen, indem wir wissen, was falsch ist, sondern wir werden die Endzeit bestehen, indem wir die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit ist in Jesus Christus. Amen. Preis dem Herrn. Und deswegen haben wir auch gebetet in der Fasten- und Gebetswoche, Heiliger Geist, öffne die Augen unseres Herzens, damit wir dich erkennen. Nun, ich möchte gerne aufgrund dieser harten Message, die wir heute gehört haben, die Kirche der Endzeit wird eine Kirche sein, die Frucht bringt, die sich kümmert in der Diakonie, die sich kümmert um die Armen, um die Kranken, um die Ausländer, möchte ich gerne mit euch einen Missionar näher beleuchten. Viele von euch kennen ihn. Es ist der Missionar Jona. Viele Atheisten, die über Jona hören, die sagen, ach, Mario, Jona, so eine Märchenfigur, vom Wal verschluckt, vom Wal ausgespuckt. Oh, was für ein Märchen. Ich habe heute Morgen mit meiner Schwiegertochter telefoniert. Sie sagt, Mario, ich muss dir unbedingt ein Video schicken, das viral gegangen ist. Da ist irgendein Vater mit seinem Sohn Kajak gefahren. Unten in Südamerika, und er wurde eine Sekunde vom Wal verschluckt und wieder ausgespuckt. Ich war, am liebsten hätte ich euch wahrscheinlich, habt ihr es auch gesehen. Also es ist diese Geschichte, und auch viele Christen sagen, ach ja, Jona kenne ich schon, habe ich als schon seit Kindheit auf, habe ich diese lustige Geschichte mit dem Jona und dem Wal gesehen und kenne ich schon. Trotzdem ist diese Geschichte eine harte Geschichte. Sie ist die Geschichte von einem Missionar, der ein Missionar sein sollte in der Endzeit für Ninive. Gott hatte nämlich zu Jona gesagt, ich schicke dich an einen fremden Ort, den ich vernichten will. Es war Endzeit für Ninive. Und ich will, dass du ihm predigst, dass sie gerettet werden in der Endzeit. Was für ein Gleichnis auf die Gemeinde, die wir heute leben in der Endzeit, die wir alle spüren, diese Welt, wie sie jetzt ist, wird vernichtet werden. Und wir haben einen Auftrag als Kirche, das Leben von Menschen zu retten. Amen. Glaubst du das? Amen. Und jetzt möchte ich dir diesen Missionar vorstellen. Dieser Missionar, Jona, ich lese mal aus der Stelle, Jona Kapitel 1, Abvers 2, da spricht Gott zu ihm. Möchtest du auch die Stimme Gottes hören heute? Amen. Ich frage auch nicht, brauchst du auch nicht deine Hand heben, weil wenn du sie hebst, ist gefährlich. Vielleicht gibt Gott dir eine Berufung, die du nicht magst. Und genau das ist hier passiert. Da spricht Gott zu Jona, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Jetzt kommt die Antwort. Pass auf. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu gehen. Nur mal kurze geografische Orientierung. Ninive ist Irak, ja, ist Mosul. Ja, und Tarsis ist Spanien, Riviera, nicht wahr? All inclusive, ne, mit TUI-Reisen. Und er ging genau in die entgegengesetzte Richtung, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür, stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Ein ungehorsamer, ein hartherziger Missionar. Dieses Buch ist eine Mahnung für Gläubige in der Endzeit. Jona hatte ein bestimmtes Bild von Gott. Das war nicht ungewöhnlich für einen Juden. Sein Bild von Gott war, dass Gott die Juden liebt, weil sie ein auserwähltes Volk sind. Und die Ausländer hasst. Er glaubte, dass die Ausländer unreine sind, dass sie von Gott verurteilt sind. Und er war in seinem Herzen hart, vielleicht nicht wie ich in der Rewe-Tiefgarage, aber er hasste Ninive von ganzem Herzen. Er ließ sich nicht bewegen von ihrer Not, von ihrer existenziellen Not. Und er hatte sein Bild von Gott. Gott liebt nur die Juden. Wir haben manchmal das Problem, dass wir ähnlich wie Jona auch so unser eigenes Bild von Gott haben. Wir haben so unsere Meinung über bestimmte Menschengruppen. Ich finde es hochinteressant, dass zum Beispiel auch gerade diese Hartherzigkeit gegenüber Menschen, die in Elend sind und arm sind, dass das oft das Urteil nach sich zieht von Gott. In Hesekiel 16, Vers 49 finden wir eine sehr interessante Stelle. Da sagt der Prophet Hesekiel, dass die Zerstörung Sodoms nicht deswegen war, was wir immer denken. Ja, wir denken immer an Sodom immer an die Homosexuellen. Ja? Aber hier steht, Sodom wurde verurteilt, weil sie in ihrem eigenen Wohlbefinden lebten und sich nicht um die Not der Armen und Elenden kümmerten. Das ist eine sehr interessante Perspektive. Nun, warum sage ich das? Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist für einen Missionar oder für eine Kirche, die in der Endzeit das Evangelium predigen will, dass wir verstehen, welches Bild habe ich eigentlich von Gott? Wie denkt Gott eigentlich über die, die in Armut sind? Wie denkt Gott eigentlich über die, die in Not sind? Und das habe ich oft erlebt. Ich war, einige Jahre war ich in den neuen Bundesländern, im Wilden Osten, und dann habe ich so einige Pastoren kennengelernt. Ich habe auch manche Wessi-Pastoren kennengelernt, die nach Ostdeutschland gezogen sind, um dort das Evangelium zu predigen. Sehr engagiert. Und ich habe einige gesehen, die haben im Osten überlebt und einige gesehen, die haben nicht überlebt. Und weißt du, was der Grund ist? Weil sie nicht nur das Evangelium gebracht haben nach Ostdeutschland, sondern sie haben auch diese Wessi-Kultur. Sie wollten den Ossis erklären, wie man ein echter Deutscher ist. Und alle diese sind gescheitert. Und irgendwann waren sie ausgebrannt und dann sind sie zurück nach Westdeutschland und waren enttäuscht von den Ossis. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wenn wir ein eigenes Bild von Gott haben, ein selbstgemachtes Bild, so wie im 18., 19. Jahrhundert die Missionare, die aus Großbritannien oder aus Deutschland nach Afrika, sie haben nicht nur das Evangelium gebracht, sie haben auch die westliche Kultur gebracht. Und hier ist ein Missionar, den Gott senden will, in ein Land, das zerstört werden soll, und er scheitert an seinem eigenen Gottesbild, an dem Bild, dass Gott die Fremden hasst. Das finde ich hochinteressant, wenn wir das im Neuen Testament anschauen, bei Petrus. Petrus war eigentlich vor Paulus der Apostel, den Gott senden wollte zu den Nichtjuden. Wer waren die Nichtjuden? Das waren die Römer. Wer waren die Römer? Die Römer waren keine Freunde der Juden. Die Römer haben die Juden abgeschlachtet. Wenn du von Jerusalem nach Jaffa gefahren bist auf der Straße, waren Hunderte von Kreuzen, Hunderte von Juden, die die Römer gekreuzigt hatten. Und eines Tages begegnete Gott mit einer Vision dem Petrus während seiner Gebetszeit. Und ihr kennt die Geschichte. Und breitet ein Tuch aus mit unreinen Tieren und sagt zu Petrus, schlacht und iss. Ein Anstoß für einen Juden. Ein Jude, der das Gesetz Gottes erfüllen will. Und es war die Vorbereitung dafür, dass er Menschen, die nicht Juden waren, die unrein waren in den Augen der Juden, dass er ihm klar machen wollte, Gott liebt nicht nur Juden, Gott liebt alle Nationen. Für uns als Internationale nichts Neues, aber für ihn war das eine Revolution. Und so kommt er in das Haus eines Juden nach Caesarea und dort predigt er das Evangelium und dann hört er sie laut Gott preisen in anderen Zungen, so wie zu Pfingsten und sagt, wow, wer bin ich, dass ich die Taufe denen verwehren will, die Gott getauft hat in den Heiligen Geist. Für uns eine ganz normale Sache, dass Gott alle Nationen liebt, aber für Petrus war das eine Revolution. Übrigens, wenn du das weiterliest, die Story von Petrus, Petrus wurde nicht der Völkermissionar. Gott konnte ihn nicht, er hat diese innere Blockade gegenüber Ausländern, dieser Ausländerhass, der ging nicht von ihm weg. Gott musste jemand anders benutzen, nämlich Paulus, der noch viel schlimmer war, nicht wahr? Der hat sogar Leute getötet für seinen radikalen Glauben. So, das Erste, und jetzt komme ich wieder zurück zu unserer Endzeitrede. Warum haben Christen ein hartes Herz gegenüber Armen, gegenüber Kranken? Gegenüber Ausländern. Sorry, wenn ich dieses Wort heute so oft benutze, aber ich benutze es bewusst. Das Erste ist, ich möchte dich heute fragen, welches Bild hast du von Gott? Gottes Wort sagt im zweiten Gebot der 10. Gebote, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Welches Bild hast du von Gott? Jona, er hatte sein eigenes Bild von Gott. Ein Gott, der die Bösen bestraft und die Guten segnet. Er scheiterte an dem Charakter Gottes. Nun, mein zweiter Punkt ist, Jona, er kommt nicht klar mit dem Charakter Gottes. Schau mal, er floh von Ninive weg, weil wer war Ninive? Ich habe hier ein, ja genau, hier ist das Bild von den Assyrern, die damaligen Herrscher der, von Ninive. Das war ein Weltreich. Heute Mosul, heute Irak. Weißt du, was die Assyrer machten, wenn sie ihre Feinde besiegten? Ja, kann man so ein bisschen erahnen. Sie schnitten ihnen die Zungen raus. Sie zogen ihnen die Haut ab bei lebendigem Leib. Sie amputierten beide Beine und einen Arm und dann aus Hohn schüttelten sie die andere Hand. Das taten sie mit ihren Feinden. Und das haben sie auch noch abgebildet. Das kannst du in Berlin im Museum, kannst du das sehen. Was für ein sadistisches, brutales Volk. Zu diesem Volk hat Gott Jona geschickt. Kannst du verstehen, warum Jona die Assyrer gehasst hat? Wir werden nächste Woche beginnen mit der Predigtreihe über Psalm 27. Wir werden vielleicht auch einen kleinen Clip sehen. Ich werde ihn auch kommende Woche veröffentlichen. Dieser Clip ist viral gegangen. Ist eine der Geiseln, die entführt worden sind beim Nova Festival am 7. Oktober. Und es ist eine junge Israelin. Und sie hatte die ganze Zeit, sie hatte Lebensangst, sie hatte immer Angst gehabt, dass sie eine todbringende Krankheit hatte. Und sie hat die ganze Zeit, sie ist zum Arzt gegangen, der Arzt hat gesagt, sie sind total gesund, es ist nichts falsch mit ihnen. Und sie hat aber diese furchtbare Angst, irgendwas ist in mir, ich habe Krebs oder was weiß ich, ich habe selbst gar keinen Krebs. Und dann ist sie irgendwann zu einem Rabbiner und der hat ihr gesagt, du musst Psalm 27, das ist der Psalm, den wir nächste Woche anfangen zu kennenzulernen, den musst du auswendig lernen. Und so lernte sie jeden Tag den Psalm 27 auswendig. Und der letzte Vers vom Psalm 27 war der 7. Oktober, wo sie entführt worden ist. Und so saß sie in den Kellern von Gaza, bei ihren Erzfeinden und auf einmal zitiert sie Psalm 27 und auf einmal hat sie eine Begegnung mit Gott und sagt, ich verstehe, Psalm 27 ist gar nicht für Kranke, Psalm 27 ist für Menschen, die Angst haben und sie erkannte, dass Gott sie nach Gaza geschickt hat, um für ihre Freunde, die auch entführt worden waren, die viel mehr Angst hatten, als sie da zu sein. Und auf einmal bekommt sie eine unglaubliche Kraft, eine Kraft, die größer war als sie selbst. Jona floh vor Ninive, weil er nicht verstehen konnte, dass Gott Menschen liebt, die er hasst. Konnte nicht die Barmherzigkeit Gottes begreifen. Wie kann Gott Menschen lieben, die so unglaublich böse sind? Ich möchte dich fragen, kennst du Gottes Gnade? Kennst du Gottes Barmherzigkeit? Wie kann das sein, dass Gott Menschen liebt, die ich nicht mag? Was für ein unverschämter Gott. Gott, das ist unverschämt, dass du die liebst, die ich hasse. Das war das Rätsel für Jona. Jona, er scheitert an dem Charakter Gottes. Jona, er ist so ganz anders als Gott. Wenn du ein Bibelstudent bist, dann wirst du dir sicher folgende Bibelstelle notieren. 1. Könige 14, 25. Jona war so ein Hardliner. Ja. Er lebte in der Zeit von Jerobeam dem Zweiten. Das war ein ganz gottloser König. Der regierte mit Gewalt, mit militärischer Gewalt. Er hatte sogar zwei Propheten, die gegen ihn prophezeit haben, weil er so gottlos war. Amos und Hosea, die haben zu ihm gepredigt: Tu Buße von deiner Gewalttätigkeit, von deiner militärischen Arroganz. Jona, er predigt sogar für ihn. Er sagt: Geh und erobere Gebiete, Dinge, die sowieso zum Scheitern verurteilt waren. Er war so ein richtiger, heute würden wir sagen, so ein Rechter, ne? So ein Nationalist. Wie kann Gott so jemanden, der seine Identität im Nationalismus findet, gebrauchen, um ihn zu einem fremden Volk zu schicken? Er ist so ganz anders als Gott. Als Jesus einmal gefragt wird: Jesus, was ist das größte Gebot der ganzen Gebote, die wir haben in der Bibel? 613 sind es. Da sagt Jesus: Das größte Gebot, die Geschichte finden wir in Lukas 10, 25. Was ist das größte Gebot? Gott zu lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen, sagt der Pharisäer. Hast du richtig geantwortet? Und dann macht Jesus etwas Außergewöhnliches, um ihn nochmal so zu pieksen. Und gibt ihm nochmal eine Geschichte, ein Gleichnis. Ihr kennt das Gleichnis. Es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wer waren die Samariter? Das waren die Ausländer, die Juden hassten. Und er nimmt einen Ausländer, einen Samariter, und zeigt ihm: So ist die Barmherzigkeit Gottes gegenüber deinem Nächsten. Da war jemand, der von Jerusalem herabstieg, und auf dem Weg wurde überfallen und halb tot geschlagen und lag halb tot auf dem Weg. Kommt ein Priester vorbei, geht an ihm vorbei, lässt ihn liegen. Ein Priester, ein Repräsentant für Gott. Kommt ein Levit vorbei, sieht den Halbtoten dort liegen, lässt ihn liegen, geht vorbei. Ein Repräsentant, wer waren die Leviten? Die dienten dem Haus Gottes, der Wohnung Gottes. Sie sind hartherzig. Kommt ein Ausländer vorbei, das ist die Geschichte von Jesus. Er will darstellen, wie barmherzig Gott ist. Und wie macht er das? Indem er einen Ausländer nimmt, den Samariter, und sagt: Kommt der Samariter vorbei, sieht ihn, steigt ab vom Esel, ist innerlich bewegt von der Rachamim, von der Barmherzigkeit Gottes, und verbindet ihm die Wunden, nimmt ihn aus seinem Esel, geht finanzielle Verbindlichkeiten ein und schafft ihn in ein Hotel, in ein Motel, und verpflichtet sich langfristig, bis er wieder geheilt wird. Was für eine Provokation. Jesus vergleicht die Barmherzigkeit Gottes mit einem gehassten Ausländer. Das ist unverschämte Barmherzigkeit. Jona scheiterte an seinem Auftrag, in der Endzeit ein Licht zu sein. Nummer eins, weil er ein eigenes Bild von Gott hatte. Nummer zwei, weil er Gott nicht verstand. Können wir Gott verstehen? Das ist die Botschaft von Jona. Und der letzte Punkt: Warum gebraucht Gott fehlerhafte Menschen? Das ist ein Rätsel, oder? Dass Gott so einen Menschen, also ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich Jona so immer mehr studiere, ich mag diesen Mann nicht. Jona, das ist so ein ausländerfeindlicher Pastor. Ne? Kennst du auch so ausländerfeindliche Pastor? Ich mag ihn nicht. Gott, warum gebrauchst du solche Pastoren? Auch gehen wir mal ein bisschen rein in die Geschichte. Da ist Jona, er flieht vor dem Auftrag Gottes. Er bucht ein Schiff und will nach Spanien in die Riviera, ne? Urlaub machen, all inclusive. Und was macht Gott? Er schickt zwei Dinge, einen Sturm und einen Wal. So ist Gott, ne? Gott kommt dich immer noch besuchen, ne? Immer noch ein zweites Mal. Erst barmherzig und dann kommt der Sturm. Und was macht er? Ich meine, er ist ein Mann Gottes, oder? Er pennt. Er pennt unten im Schiff. Alle anderen, die Heiden, die Ausländer, weißt du, was die machen? Die beten um die Wette. Sie beten zu Gott. Gott, schenk uns Gnade. Und der Sturm hört nicht auf. Und dann checken sie, ob alle auch beten. Alle beten. Wer betet nicht? Jona, der Mann Gottes, betet nicht. Und dann haben sie ihn rausgeholt aus dem Bett und haben gesagt, wieso betest du nicht zu deinem Gott? Und dann wollen sie wissen, was für einen Gott hast du denn? Weil jeder hat einen anderen Gott, nicht wahr? Und sagt, ich diene dem wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dann sagt Jona, dieser Sturm, der kommt von meinem Gott. Ihr müsst Folgendes machen, ihr müsst mich nehmen, an Bein und Arm und ins Meer schmeißen. Dann wird der Sturm gestillt werden. Was machen sie? Die Ausländer, ne? Die Unreinen vor Gott, die beten noch stärker, damit Gott Gnade schenkt. Und dann schmeißen sie ins Meer. Hey, Jona für mich ist total unsympathisch. Die Heiden sind besser als dieser Prophet Gottes, oder? Wie findest du das? Dann geht er nach Ninive. 3 Tage im Bauch des Fisches. Nicht so wie der in Südamerika, der war nach einer Sekunde wieder draußen. Ne? 3 Tage im Bauch des Fisches, bei der Magensäure. Ne? Da war die Haut so ein bisschen anders. Der sah wahrscheinlich so aus wie ich nach meiner Transplantation. Ich war als ich von meiner Transplantation kam, wir alle hatten braune Gesichter. Das war so von der Gegenreaktion, nicht wahr? Bin ich bei meinem Blumenhändler vorbei in Bad Godesberg. Ich war 4 Monate weg und dann war ich ja 20 Kilo weniger. Meine Haut war total braun und dann sagt er, Mario, ich habe dich 4 Monate nicht gesehen. Wo warst du? Warst du in Spanien? Und dann kam ich und dann sah ich ja total kaputt aus. Sagte, nee, du warst nicht in Spanien, du siehst total kaputt aus. So, und vielleicht noch schlimmer, ist er nach Ninive. Und dann hat er doch tatsächlich nur die halbe Botschaft gepredigt. Kennst du auch Pastoren, die nur die halbe Botschaft predigen? Was hat er gepredigt? Jona 3, Vers 4. Noch 40 Tage, oder wie viele Tage waren es? Kann mir mal jemand helfen? Ja, 40 Tage. Und ihr seid kaputt. Dann kommt die Endzeit, 40 Tage, dann wird eure Stadt zerstört. Er hat nicht die ganze Predigt gepredigt, die kannte er nämlich. Die ist nämlich ein Kapitel weiter. Kapitel 4, Vers 2. Denn ich weiß, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Das wusste er, hat aber nicht gepredigt. Warum? Weil er die Leute nicht hasste, weil er die Leute nicht mochte. Er hasste sie. Ihr kennt die Geschichte. Und was machen die Leute von Ninive? Das Foto haben wir gerade gesehen. Diese brutalen, sadistischen Leute. Sie bekehren sich. So ein Pech aber auch, nicht? Dieser Mann ist schlechter von seinem Charakter als die Heiden. Und jetzt kommt meine Frage. Und damit schließe ich. Warum gebraucht Gott unqualifizierte Leute? Menschen, die überhaupt nicht geeignet sind für den Dienst. Jetzt kommen wir auch ganz nah an die eigentliche Botschaft von heute. Warum gebraucht Gott mich? Warum gebraucht Gott dich? Paulus gibt uns die Antwort im 1. Timotheus 1, Vers 12. Da sagte ich, danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Mich, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Wow, das ist erlebte Gnade. Gott, Gottes Barmherzigkeit gebraucht Menschen, die unqualifiziert sind, so wie du und ich. Und so wollen wir auch jetzt hineinkommen in die Gegenwart Gottes. Und Joanna möchte ich bitten, mit ihrem Team nach vorne zu kommen, um uns schon mal in die Gegenwart Gottes zu führen. Und wenn du möchtest,